So, liebe Damen und Herren, herzlich willkommen zu Gast bei zu Mittag bei Kepler. Ich verrate es jetzt gleich, wenn Sie es nicht gesehen haben. Es wird um hoffentlich Punkt 1 Gazpacho, Tomaten-Gazpacho geben. Bitte greifen Sie zu. Und zuvor werden wir Frau Karnicker befragen, was sie denn so tut den ganzen Tag. Und ich habe mich selbst täuschen lassen. Frau Karnicker ist nicht persönlich hier, sondern sie ist mindestens ein Bienenvolk in unserem Hintergrund. Ich möchte vorher noch der VKB Private Banking danken für die freundliche Unterstützung dieses Forums. Und noch eine Anmerkung, wir werden jetzt circa 20 Minuten einen Vortrag hören von unseren vier Gästen, beziehungsweise ihr Gastgeberinnen in ihrem Fall. Und es wird dann im Anschluss die Möglichkeit geben, 10 Minuten Fragen zu stellen. Entweder gebe ich Ihnen das Mikro und Sie sprechen direkt hinein oder ich wiederhole Ihre Fragen, denn diese Veranstaltung ist wie jede andere auch anschließend auf der Website des Kepler Salons nachzuhören. Und was hier nicht in diesem Gerät drinnen ist, ist leider verschollen auf ewig. Nach der Suppe sind die beiden anwesenden Imker, nicht Imker, sie sind ja noch viel mehr als bloße Imker, so freundlich, uns kosten zu lassen vom Honig, der hier erzeugt wird. Es ist circa bis 14 Uhr, wenn ich das richtig verstanden habe, der Honigraum geöffnet. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Dominika Meindl, ich bin Schriftstellerin und Journalistin. Ich freue mich, Ihre Gastgeberin heute sein zu dürfen. Ganz kurz zum Inhalt, wir werden über die sozialen und architektonischen Fähigkeiten von Bienen mehr erfahren. Stichwort Schwarmintelligenz und die Wabe als großes Vorbild von der Architektur. Insofern der perfekte Schauplatz für dieses Thema. Und es geht um das Thema Bienen in der Stadt. Finden die denn überhaupt genug Nahrung? Das interessiert ja mich selbst. Also keine Ahnung, wo die hinschwärmen. Die Gäste vom AFO Architekturforum, Linde Clement, sie ist Fotografin und stellvertretende Geschäftsführerin, wenn ich das richtig verstanden habe. Assistentin, ja. Sowie Gabriele Kaiser, die Leiterin des AFO Architekturforums, und sie werden uns beide erzählen über die Ausstellung, über die Bienenkästen hier. Karl Papula, Sie sind seit 35 Jahren Imker, Obmann der Ortsgruppe Linz des Oberösterreichischen Bienenzuchtverbands. Und dann kommt eine schöne Berufsbezeichnung, Bienenwirtschaftsfacharbeiter an der Akademie für Bienenkunde. Das ist wunderbar. Und Sie betreuen 20 Karnicker-Völker im Linzer Wasserwald sowie in der Dachsteinregion. Ebenfalls zu Gast ist sein Neffe Christoph Papula. Sie sind seit 10 Jahren Imker und Königinnenzüchter. Also ein wunderschöner Beruf. Und Sie sind ebenfalls, um es nochmal zu sagen, Bienenwirtschaftsfacharbeiter an der Akademie für Bienenkunde. Und Sie betreuen derzeit 12 Völker. Sie sind König von 12 Völkern. Ja, dann darf ich Sie bitten, mit dem Vortrag zu beginnen. Wer spricht, bekommt das Mikro und reicht weiter.
Ja, danke schön für die Einladung. Es freut uns sehr, dass wir den Honigraum heute in diesem Kreis einmal öffnen dürfen und können. Ich erzähle vielleicht ein bisschen was über die Beweggründe, warum wir hier uns sozusagen dieses Hobby, ich will nicht sagen antun, sondern eben die Freude haben, das hier ausüben zu dürfen, mit großer Unterstützung unserer hier anwesenden Imker natürlich. Zuvor war die Terrasse als Veranstaltungsraum immer schon genutzt, allerdings war er nicht begrünt. Und wie Sie alle wissen, ist ja heuriges Linz-Kulturthema ein wenig Natur. Und wenn man an Natur denkt, denkt man natürlich zuerst an die Blumen und an die Pflanzen. Aber ich habe gleich mal an Bienen gedacht, ohne die Pflanzen ja kaum blühen würden, auf lange Sicht. Und das hat den Grund darin, dass ich eine Bekannte habe, die Chemikerin ist und in Brüssel so eine Studie macht mit Imkerei in der Stadt, wo sie eben über lange Jahre jetzt versucht nachzuweisen, dass es den Bienen in der Stadt tatsächlich teilweise besser geht als Bienen in der Landwirtschaft, was eben mit den Pestiziden in der Landwirtschaft zu tun hat. Und dass in normalen urbanen Räumen heutzutage tatsächlich die Bienen ausreichend Nahrung finden. Und da haben wir uns gedacht, das können wir hier auch versuchen. Dann haben wir uns gedacht, gut, sie finden es vielleicht in der Umgebung genug, aber wir müssen ihnen auch in unmittelbarer Umgebung ein bisschen Nahrung bieten. Und so kamen wir dann von einem Schritt zum nächsten. Also Linde vor allem hat mit großem Geschick und mit Engagement unsere Gärtnerei dazu bewegt, sozusagen uns zu unterstützen, nämlich das Kriegergut, die dieses Bepflanzungskonzept gemacht hat. Dann Gärtnerei Stakel, die uns die 12 Zitronenbäume zur Verfügung gestellt haben. Und Eternit schließlich, die uns die Pflanzbrüge gestiftet haben. Zitronenbäume deshalb, die halten erstens Hitze aus und zweitens blühen sie den ganzen Sommer. Und sie sind auch schön anzusehen und duften großartig. Vielleicht können wir nach der Suppe ein bisschen flanieren durch die Zitronenhain. Ja, dann, was noch fehlte, ist ein Bienenhaus. Wir haben einen Architekturstudenten gefragt, Clemens Bauder, der eben aus Resten aus dem Keller vom AFO beziehungsweise aus Relikten der vorhergehenden Ausstellung dieses wunderschöne Pflanzgerüst, das gleichzeitig so eine Art offenes Bienenhaus ist, gebaut hat. Und das hat auch alles einen Sinn, dass das so ausschaut, wie es ausschaut, weil wir, als wir bei Papulas zu Gast waren im Wasserwald mit unserem Architekten, sie uns darauf hingewiesen haben, dass wenn man ihnen eine Art Barriere baut vor dem Einflugloch, dann ist der Ausfallswinkel sozusagen beim Ein- und Ausfliegen dadurch geprägt und sie steigen deswegen gleich steiler in den Himmel und sind nicht versucht, sozusagen uns ins Büro zu fliegen, was sie übrigens noch nie oder fast nie gemacht haben. Ja, ich bin sehr froh, dass Linde mit mir gemeinsam diese aufregende Arbeit macht. Sie ist an sich jetzt nicht von vornherein beglückt gewesen von dem Gedanken, dass wir da Bienen in Büronähe haben. Wir haben sogar geglaubt, wir müssen Netze spannen. Aber das war sozusagen schnell klar, dass sie eigentlich recht friedfertig sind.
Ja, ich möchte nur kurz sagen, ich habe eine Bienenallergie, also es ist nicht ganz so ohne, aber, okay. Aber ich fürchte mich nicht vor den Bienen. Also wir haben Freundschaft geschlossen, es geht sehr gut.
Und wir sind auch furchtlos, aber nicht so furchtlos wie die Imker natürlich sind. Immer wenn wir den Stock öffnen, mit dem quasi Kopfschutz und mit Jacken und Handschuhen. Also so versiert sind wir natürlich noch nicht, dass wir jetzt mit bloßen Händen die Stöcke aufmachen und trauen werden. Aber das Faszinosum Biene hat uns schon gepackt. Also die verfügen über wirklich eine Reihe von großartigen Eigenschaften. Ich meine, jede ihrer Handlungen ist sinnvoll, das kann man vielleicht von jedem Naturwesen sagen, aber nicht nur, dass sie einen großartigen Honig produzieren, wir haben schon, ich bin so stolz, dass ich es gleich sagen muss, 20 Kilo heuer schon herausgeschleudert aus diesem einen Stock und es werden ja noch vielleicht ein paar Kilos dazukommen, aber abgesehen davon ist ihr Sozialverhalten ein unglaublich großartiges, also man kann beobachten, eine Biene allein, ja, wäre irgendwie aufgeschmissen, aber sie sind zwar grausam in ihrem quasi Überlebenstrieb, aber auf der anderen Seite wirklich sehr solidarisch, also der Bienenstaat ist wirklich großartig organisiert. Man sieht sogar, wenn man die Bienen einfliegen sieht mit ihren vollen Nektarsäckchen oder wie nennt man das?
Pollenhöschen.
Dann werden sie empfangen von den Stockbienen und werden sozusagen, die werden dann gereinigt, also sie helfen einander, wo sie können. Wir haben eigentlich mit einem Volk begonnen, mit einer Karnika-Königin. Der Schwarmtrieb blieb nicht aus Anfang Mai und wie durch ein Wunder haben wir jetzt eine zweite Königin und somit ein zweites Volk. Aber vielleicht können die Experten unter uns jetzt vielleicht ein bisschen was über die Karnika-Biene an sich erzählen, über deren Kompetenzen und Fähigkeiten.
Ich glaube, das ist gut. Ja. Also dem AFO-Team möchte ich herzlich gratulieren zu dem gelungenen Projekt, Biodiversität in der Stadt. Die Bienen haben hier wirklich ein angenehmes Zuhause gefunden, mitten in Linz. Und die architektonische Gestaltung ist zu bewundern. Hervorragend gelöst alles, auch statisch haben die Träger den Honiggewicht standgehalten. Bemerkenswert sind die Windverbände, diese zarten Stäbe, die die Stabilisierung gegen den Wind herstellen. Ich war früher Mitarbeiter in einem Statikbüro und ich weiß, dass Architekten mit so durchkreuzenden Windverbänden mitunter keine Freude gehabt haben. Und außerdem sind die Verbände meist in derberer Ausführung gewesen als hier. Also herzliche Gratulation zu diesem gelungenen Werk. So, dann etwas zur Kanika. Im 19. Jahrhundert begann man, die Honigbiene aufgrund von Gemeinsamkeiten, also dem äußeren Erscheinungsbild und nach den damals möglichen Möglichkeiten messbaren Mitteln in verschiedene Unterarten einzuteilen. Diese Unterarten bezeichnet man in der Zucht als Rassen. So hat etwa 1879 der deutsche Zoologe Pollmann erstmals die Unterart Apis mellifera carnica. Apis die Biene, mellifera honigtragend, also die honigtragende Biene, carnica, beschrieben. Ihre Bezeichnung als carnica, die Kärnten- oder Kränebiene auch genannt, verdankt sie ihrem damaligen vermuteten Ausgangspunkt. Nach dem heutigen Wissen ist die Verbreitung der Carnica in Österreich ursprünglich in den Bundesländern Kärnten, Steiermark, Niederösterreich, Wien und Burgenland gewesen. Die Begrenzung waren die hohen Dauern, niedrigen Dauern, dann steirische und niederösterreichische Kalkalpen bis zum Wienerwald. Die Verhaltensmerkmale der Carnica wie Brut- und Sammelverhalten, die Sanftmut, die Warmstätigkeit, Anpassungsfähigkeit an Klima wurden zeitlich erkannt und durch entsprechende Zuchtmethoden genutzt. Heute haben wir die Kanin im gesamten westeuropäischen Raum als vorherrschende Rasse in der kommerziellen Imkerei. Die Zuchtziele in der Bienenwirtschaft sind teilweise kann man sagen, erreicht. Es sind die Honigleistung, Sanftmut, Warmsitz, Putztrieb, Schwarmneigung. Ja, die Gesundheit, ja. Der Imker kann trotzdem die Hände nicht im Schoß lassen und bei dem Honigtöpfen einschlafen. Es sind immer neue Herausforderungen an ihn gestellt. In der Zucht bemüht man sich zurzeit, also Varroa-Existenz, existente Richtungen zu bekommen. Ganz wichtig ist auch, also zur Zeit, dass der Honigertrag ist nicht mehr so an erster Stelle. Wichtig ist die Bestäubungstätigkeit. Und es ist mit den Bienen zu arbeiten als Imker es gibt immer neue Aufgaben. Aus dem Grund habe ich auch den Facharbeiterkurs in der Akademie für Bienenkunde gemacht, damit ich eben auf dem neuesten Standpunkt bin. Und es hat sich also sowohl in der Gerätschaft als auch in dem ganzen Zuchtbetrieb und so weiter, was alles dazugehört, auch durch die technischen Möglichkeiten jetzt sehr viel geändert. Und es ist wichtig, dass man da auf dem neuesten Stand ist. So, und der Christoph wird jetzt ja, weitersprechen, und er hat jetzt, also Inka und Kanika, Inka und Volker, so müssen zusammenarbeiten. Und das Verständnis Inka innen soll funktionieren.
Ein wesentlicher Punkt, wenn man sich mit Bienen beschäftigt, ist, dass man etwas akzeptieren muss. Man muss akzeptieren, dass die Bienen nicht das tun, was der Imker will. Sondern man hat als Imker einfach nur die Möglichkeit, das Volk langsam zu führen. Also ich muss sozusagen heute überlegen, was in 14 Tagen das Volk brauchen wird. Und ich muss es heute schon dem Volk geben, damit es in 14 Tagen das auch tut. Ja? Also heute muss ich wissen, was das Volk in 14 Tagen braucht. Dann kann ich heute zum Beispiel ein Absperrgitter hineingeben oder erweitern oder sonst irgendwelche Schritte tun, damit in 14 Tagen das Volk nicht tut, was es tun will, sondern eben dann auf mein Angebot einsteigt.
Also Anti-Autorität.
Ja, ja. Das ist eine Denkweise, die bei uns nicht üblich ist. Also, und das ist, man macht viele Fehler. Also dieses Vorausdenken ist schwer. Aber es gelingt ab und zu, oder immer öfter, muss man sagen, es gelingt immer öfter, aber ab und zu geht auch was daneben, das ist ganz normal so. Ja? Wir betreiben diese Imkereien nicht beruflich, sondern es ist ein reines Hobby, es ist unsere Freizeit, die wir mit den Bienen verbringen. Wir sind nicht gewinnorientiert, wir können uns das leisten, einmal einen Fehler zu machen und den Fehler dann wieder mühsam ausbügeln zu müssen nachher. Ja, weil das ist eben, wenn man einen Fehler macht, dann spürt man diesen Fehler wochenlang nachher noch. Wenn man die Königin suchen muss, wenn man den Schwarm nachlaufen kann und so weiter und so fort. Wenn man dann die Stiche bekommt, die man sich eigentlich ersparen wollte, die könnte man dann natürlich dreifach ab. Ja? Das ist ganz normal so. Aber daraus lernt man halt und das macht es auch spannend und interessant. Bitte? Ja.
Könnten Sie die Punkte erklären, die Sie machen müssen, um zu diesen Schritten zu kommen? Habe ich das richtig wiedergegeben? Es geht nur das.
Es ist zum Beispiel, wenn der Schnee weg ist, dann ist der erste Schritt im Frühjahr, der Imker muss schauen, ob es dem Bienenvolk an sich gut geht. Und er muss das Volk unterstützen dabei, dass es gesund bleibt. Dass es einmal einen guten Start hat im Frühjahr. Das heißt, es werden im Frühjahr im Bienenvolk unten tote Bienen drinnen liegen. Diese Bienen muss der Imker entfernen. Weil diese Bienen, die da unten liegen, die sind ja krank gewesen, sind krank geworden im Winter, konnten nicht fliegen und liegen jetzt da unten. Ja? Wenn die Bienen diese toten Bienen selber hinaustragen beim Flugloch, so infizieren sie sich wieder selber. Das heißt, ich muss zeitgerecht, bevor die Sonne scheint im Frühling, bevor es warm wird, diese toten Bienen entfernen, damit die noch gesunden Bienen im Volk nicht auch krank werden. Und das muss ich so bald machen, dass nicht schon die Bienen vor mir dran sind und ausräumen. Zum Beispiel, das wäre ein Beispiel. Oder wenn die Bienen nun der Frühling im vollen Gang ist, sie bringen Honig herein, sie bringen Pollen herein. Das bedeutet aber nicht, dass die Kiste gleich groß bleibt. Ich muss die Beute vergrößern. Weil es kommt nicht nur Pollen herein und nicht nur, also Pollen heißt Blütenstaub und Honig, sondern das Brutnest wird auch größer. Das heißt, zuerst im Winter gibt es ja gar keine Brut. Da machen die Bienen nichts anderes, als beieinander zu sitzen. Ja? Sie tun sonst nichts. Aber wenn sie dann aktiv sind, dann werden sie in mehreren Bereichen aktiv. Sie holen Material herein und sie breiten sich drinnen aus, indem sie das Brutnest erweitern. Das heißt, dass die ganze Kiste wird in Nu zu klein. Und wenn man da zu lange wartet, dann ist der Schwarm schon weg. Ja? Weil wenn es den Bienen ungemütlich wird, dann sind sie weg. Das ist ganz klar. Das ist eine ganz normale, ganz eine vernünftige Anlage, die die Bienen haben. Sie müssen sich vermehren, sonst gäbe es schon lange nicht mehr. Ja, sie müssen sich vermehren, das ist einfach notwendig. Und hier muss der Imker zeitgerecht dran sein und hier die Maßnahmen setzen, damit es eben möglich, damit wahrscheinlich der Schwarm verhindert wird, zumindest hinausgezögert wird. Und dann gibt es wieder Möglichkeiten, um den Schwarm zur Gänze zu verhindern, wenn schon der Hurt brennt, wenn man so schön sagt. Ja? Das waren zwei Beispiele, wo man wirklich vorhinein, also Wochen vorher schon etwas tun muss, überlegen muss, um nachher nicht das Nachsehen zu haben.
Wo der Hut brennt, darf ich hiermit die Fragerunde einleiten. Nutzen Sie die Gelegenheit zu fragen, der Hut brennt, die Sonne scheint mir aufs Haupt, ich werde mit dem Mikro hin und her gehen, sonst. Bitte, welche Fragen gibt es zur Bienenzucht?
Gleich anschließend, die Kiste wird zu klein, das heißt, Sie bauen aus, Sie bauen eine zweite Kiste daran oder wie? Und wie verhindere ich dann den Schwarmabflug, indem ich ihn als Gesamtes in eine andere Kiste verfrachte sozusagen?
Ich glaube, er bleibt doch stehen.
Wenn also diese Zarge, das nennt man eigentlich die Zarge, ja, wenn diese Zarge zu klein wird, dann ist es schon zu spät. Weil wenn das Volk beschlossen hat, wir wollen weg, dann gehen sie weg. Dann können sie noch eine Zarge draufsetzen oder zwei Zargen draufsetzen. Dann ist es schon zu spät. Sondern sie müssen, wenn schon Bienen drinnen sind, wenn die Bienen auf der letzten Wabengasse sitzen, dann ist es gerade recht oder schon fast zu spät. Ja? Also, im Winter sitzen sie ganz klein beisammen, das geht dann auseinander, die Bienen werden mehr, weil sie ja sich vermehren, sie brüten da drinnen und es werden immer mehr und dann muss schon die zweite Zarge drauf sein, mit den entsprechenden Waben drinnen, damit wieder der Raum geschaffen wird, damit sie sich wieder wohlfühlen. In dem Moment, wo sich Bienen nicht wohlfühlen, gibt es ein Problem.
Fragen? Können Sie vielleicht auch über die berühmt gewordene, es war in der Einladung, in der Text, die Solidarität des Bienenvolkes, das wäre ein Punkt, der mich sehr interessiert. Wie ist denn die soziale Struktur eines Volkes?
Ja, das Bienenvolk ist ein totaler Staat. Es hat von Geburt, vom Eiweg, also bis zur schlüpfenden Biene. Und wenn die Biene geschlüpft ist, ist ein volles Programm sozusagen da, dass die Biene die ersten beiden Tage, die nächsten Tage und so weiter machen muss. Die Biene, also die Arbeitsbiene muss, man sieht zuerst einmal die Zellen putzen, den Boden stampfen, dann die Brut füttern. Den Pollen.
Pollen. Staub in die Zelle hinein.
Glaub, den Pollen. Ja. Ja. Und wir sehen ja jetzt dann zum Beispiel also in den nächsten Tagen, also wird die Drohnenschlacht sozusagen stattfinden. Die Drohnen sind nur zur Begattung nötig. Die Drohnen bringen keinen Honig, sie fressen nur drinnen. Und der Vorteil ist, sie haben keine Stacheln, aber sie können sich auch nicht wehren. Und sie werden in den nächsten Tagen, also werden sie derartig dezimiert, also dass nur einige übrig bleiben.
Die Arbeitsbienen dezimieren die Drohnen.
Ja, ja. Dann, was eigentlich auch ganz interessant ist, im Volk, ist ja nur eine Königin. Das Volk bestimmt, welche Larve mit dem speziellen Futtersaft gefüttert wird, damit eine neue Königin entsteht. Die neue Königin ist dann, wenn sobald sie geschlechtsreif ist und ausfliegt und begattet wurde beim sogenannten Hochzeitsflug, ist sie eigentlich keine Königin im unteren Sinn, sondern sie ist eine Gebärmaschine für das Volk. Und wenn sie nicht mehr die Leistung bringt, so wird sie gezwungen hinauszugehen. Sie geht von selbst hinaus. Sie wird schon, sobald eine junge Ansatz von einer jungen Königin, also ein Waisennapferl, gebildet wird, also verlässt die alte Königin das Volk. Also es ist ein totaler Staat.
Die Frage ist,
ja.
mit einem Teil des Schwarms oder alleine?
Die Königin hat ja sendet ja Pheromone an die umgebenden Bienen, an das Bienenvolk aus, und damit ist eine gewisse Anzahl von Arbeitsbienen an dieses Volk gebunden. Es ist, und sie nimmt dann einen Teil, wandern mit der alten Königin mit.
Aber wenn sie nicht mehr Gebärbienen ist,
ja?
Kann sie ja dieses neue Volk nicht mehr vergrößern.
Also wenn sie nicht mehr gebärfähig ist, kann sie dieses neue Volk nicht vergrößern.
Dann wird sie von den Bienen abgestochen. Dann ist schon aus mit der Königin. Sie wird eliminiert. Reinhard. Der Schwarm fliegt zurück.
Wir haben ja die Beobachtung gemacht, zumindest bilden wir uns das ein, dass ein Schwarm nicht nur hinausgegangen ist, sondern auch ein Schwarm hineingegangen ist. Also unser Volk hat 3-4 Mal geschwärmt Anfang Mai. Das war für uns ein Naturschauspiel ohne Gleichen. Also wer das von Ihnen schon mal erlebt hat, weiß das, aber es ist wirklich eine magische Kraft, die da die Bienen irgendwie in so einem, wie ein langsamer Wasserfall, quellen die heraus und bilden dann eine träge Traube irgendwo. Also unsere Königin hat einen beschnittenen Flügel. Das bedeutet, dass sie auch nicht weit fliegen kann, was natürlich in einer dicht bebauten Umgebung kein schlechtes Thema ist. Also unsere Biene ist nur bis zur Dachrinne gekommen. Also unsere Königin ist dann mit einem Schwarm in der Dachrinne gesessen. Und unsere sehr strapazierten Imker wurden fast täglich von uns kontaktiert, weil wir wieder mal eine Frage hatten, weil wir die Zeichen nicht zu deuten wussten. Und sie waren uns wirklich mit Rat und Tat immer zur Seite. Und das möchte ich mich jetzt auch mal sehr herzlich bedanken dafür.
Das war auch einmal, da kam der Notausruf und ich war gerade in der Schladminger Gegend bei meinem zweiten Bienenvölker. Und da hat mir dann der Kollege Riedler geholfen.
Er sitzt.
Und hat da oben aus der Rinne den Schwarm zurückgeholt.
Auch, es gibt Solidarität auch unter den Menschen.
Wie fängt man einen Schwarm, ist die Frage. Ja, es ist eigentlich in der Theorie ganz einfach. Jeder Schwarm hat eine Königin. Wenn ich die Königin irgendwie erwische, habe ich den ganzen Schwarm auch. Weil die Bienen fliegen sofort der Königin nach. Ich muss nur die Königin erwischen. Ja, das ist natürlich das Problem. Es gibt mehrere Methoden. Grundsätzlich sollte man natürlich schauen, dass gar kein Schwarm weggeht. Darum habe ich gesagt, wenn ich 14 Tage vorher und so weiter, aber das haut halt nicht alle hin. Es ist einfach so, dass man, das hängt aber wie eine Weintraube, ja. Die hängen so die Bienen auf einen Baum, auf einen Strauch oder irgendwo auf ein Gebäude auf. Und diese, Diese Bienen bestehen aus Drohnen, aus den verschiedensten Bienen in den verschiedensten Altersstufen, also ganz junge und ganz alte. Das ist ein kompletter Staat mit allen Teilen eines Volkes, ja, und einer Königin. Dieser Staat, der da hängt, sendet dann Spurbienen aus. Das heißt, es fliegen einfach ein paar Bienen weg, die suchen einen Platz für eine neue Wohnung. Sie braucht ja eine Höhle. Ohne Höhle keine Bienen. Die fliegen aus, kommen wieder zurück und machen dann Werbung für eine Höhle. Das heißt, sie fliegen dann auf diese Traube drauf und verkünden, ich habe eine Höhle gefunden. Ja? Dann interessieren sich andere auch dafür und fliegen auch hin und schauen sich dann auch an. Wenn also dann sozusagen sich entwickelt hat, ja, wir haben wirklich was gefunden, dann sind sich plötzlich alle einig, wir haben eine Höhle gefunden, in die wir jetzt einziehen wollen, und dann hebt sich dieser ganze Schwarm eben, ja, und in einem Murzgebrumm sausen die dann oder fliegen die dann zielgerichtet, ganz genau, auf dieses Astloch zu, wo sie dann wieder drinnen wohnen können. Der Trick wäre des Imkers, man stellt eine Beute hin, eine leere Beute, also mit Boden, Sage, Deckel, gibt ein paar Waben hinein, die leer sind, ja, und dann kann man hoffen, dass die Bienen genau diese Höhle finden, die der Imker ihnen hinstellt. Dann kann es sein, dass sie einziehen, ohne dass man irgendwas machen muss. Ja, wenn sie aber irgendwo hängen, dann bleibt nichts anderes über, als dass man es also mit dem Besen herunterkehrt in einen Kübel hinein, Deckel drauf und dann eben hineinverfrachten, zumachen.
Also ganz anti-autoritär geht auch
nicht. Es ist aber so, ich kann da wirklich aus Erfahrung sagen, ein Schwarm, der frisch ausgeflogen ist aus deinem Volk, sticht nicht. Sticht nicht. Da können sie mit der Hand draufgreifen, es passiert nichts. Sie stechen nicht. Wehe, dieser Schwarm hängt aber zum Beispiel in der Sonne. Dann sticht er sicher. Ja? Das. Sie fühlen sich unwohl. Sie fühlen sich bedroht durch die Hitze, durch die Sonne. Sie sind ja die Höhle gewohnt und sind dann aggressiv.
Wie geht es dem Bienenstock hier vor Ort? Wie viele Bienen sind da wirklich drinnen? Kann man das gut schätzen? Und ist wirklich ein Unterschied vielleicht von der Qualität her, so wie gesagt, im Stadtbereich im Vergleich zu dem, wenn er am Land ist?
Ich bin da wirklich Laien, aber ich weiß, dass Völker zwischen 20.000 und bis zu 80.000 Bienen umfassen können, je nach Zyklusphase, glaube ich. Ob es ihnen gut geht, vielleicht sagt ihr dann noch was dazu. Wir haben den Eindruck, es geht ihnen gut. Wir haben also schon ein bisschen das Gefühl, wir können das deuten, wenn sie so wie jetzt tänzeln, dann geht es ihnen eigentlich gut, dass auch in der Art, wie sie sich bewegen, man das irgendwie einschätzen kann. Aber die Bienen haben ja selber auch eine Sprache, die faszinierend ist. Da gibt es ja diesen sogenannten Schwänzeltanz, wo sie sich zum Beispiel selber, also ihren Kolleginnen zeigen, wo eine gute Futterquelle ist. Und wir haben einmal gemeinsam reingeschaut und da hat der Christoph Papula uns gezeigt, ein paar so schwänzelnde Bienen. Und das ist eigentlich auch ein Indikator, dass sie genug Tracht finden. Also im Frühling waren es die Kastanien, jetzt waren es die Linden. Und ich glaube, 3 bis 5 Kilometer schwirren sie ja aus und somit finden sie, glaube ich, genug. Aber wie würdet ihr sagen, geht es unseren Bienen gut hier?
Ich glaube, denen geht es sehr gut. Sie sind auch ruhig.
Das würden wir uns zum Beispiel wieder nicht so trauen.
Also, ich möchte aber schon betonen, dass das durch Zucht erreicht wird, solch gutmütige Bienen. Natürlich auch durch die Betreuung. Aber Karnika ist eben bekannt durch Gutmütigkeit. Ne? Eben danach, wenn man Nachteil sagen kann, dann ist das doch die Schwarmfreudigkeit. Die Schwarmfreudigkeit hat aber etwas mit der Entwicklungsstärke zu tun, sie explodieren förmlich, wenn genug, wenn die Temperaturen passt, wenn genug Nahrung in der Nähe ist, dann so eine Königin legt ja bis zu 2000 Eier im Tag. Also man kann sich vorstellen, innerhalb welcher kürzer Zeit dann so eine Einheit bevölkert ist. Ne? Was auch interessant ist, die Königin nennt man ja auch Weidel. Und warum nennt man sie Weidel? Das weiß der Christoph.
Ja, früher hat man, die Königin ist ja weiblich, ja. Aber man hat früher gesagt, der Weisel. Sagt man heute noch. In der Imkerliteratur wird immer von dem Weisel gesprochen. Männlich, obwohl wir wissen, dass es ein Weibchen ist. Ja? Aber warum ist das so? Das ist ein paar hundert Jahre aus. Man hat einfach früher immer geglaubt, dass das größere Tier immer das Männchen sein muss. Und nachdem die Königin das größte Tier im Volk ist, ist das das Männchen. Aus, fertig. Daher der Weisel. Heute sagen wir genau nur so.
Den nicht, geben, ist das aus der Bienenstraße.
Das ist wieder was anderes. Das ist wieder was anderes.
Sie wollten noch was zum Honig sagen.
Ja, was ihn interessiert, bisschen etwas kurz über den Honig. Wert des Honigs, ganz kurz nur.
Wir können, also das Angebot ist auch kurz, dass jetzt so super geschnitten wird und die Experten stehen ja noch
ja.
14 Uhr. Oder
genau.
Der Honigraum ist noch bis 14 Uhr geöffnet und die Experten stehen noch zur Verfügung für Fragen. Da können ja die, die jetzt Hunger haben und einen Termin haben, beziehungsweise die Unterschenkel schon in der Sonne haben. Ja, der Mist sagt dann, genau jetzt wird es nämlich dann heiß. Ich sage Ihnen dann, ich gebe Ihnen noch kurz die nächste Veranstaltung mit auf den Weg. Dann, und zwar ist es am Montag, dem 11. Juli um 19.30 Uhr, wieder in der gewohnten Location, nämlich im Kepler Salon, zum Thema Arbeiten und trotzdem nichts verdienen, Working Poor in Österreich. Das wird bestimmt eine sehr interessante Veranstaltung. Die Gäste sind Roland Verwiebe, er ist Soziologe und Professor für Sozialstrukturforschung. Und die zweite Gästin ist Nina-Sophie Fritsch, ebenfalls Soziologin, beide von der Uni Wien. Kommen Sie, hören Sie sich das an. Und jetzt bitte zur Suppe oder zu den Experten. Oder heim. Danke sehr, Sie kommen.